Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo, Hallöchen, ihr Lieben in nah und fern, hier an den digitalen Endgeräten. Ich grüße euch von Herzen nach Ewigkeiten mal wieder zu einer Folge von Eckhard Schuschin im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Podcast-Universum. Ich bin Sven und diejenigen von euch, die mir schon seit einiger Zeit folgen, haben gemerkt, dass ich jetzt monatelang komplett inaktiv war, auch letztes Jahr nur wenig Folgen veröffentlicht habe. Das lag daran, dass ich mir geschworen habe, als ich mit diesem Podcast angefangen habe, dass ich nur Folgen rausbringe, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Und ich gebe zu, in den letzten Monaten und letzten anderthalb Jahren hatte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht viel zu sagen, nichts, was in einer Form konstruktiv wäre für uns alle oder inspirierend. Es ging sogar so weit, dass ich selber ziemlich auf dem Zahnfleisch gekrochen bin und sowas gemacht habe wie so ein Stopp. Also ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich habe mir einige Themen, persönliche Themen und auch gesellschaftliche, spirituelle Themen nochmal sehr genau angeguckt und bin auch noch in diesem Prozess des genauen Hinschauens und habe aber für mich jetzt entschieden, dass ich auf jeden Fall diesen Podcast weitermache. Denn einer der Gründe, weshalb ich keine Folgen mehr gemacht habe, war, ich war ziemlich hoffnungslos und ziemlich enttäuscht von uns Menschen, von dem, wo sich, wenn wir nur mal bei diesem Land hier bleiben, wo sich dieses Land gerade hin entwickelt. Und es sind auch Ängste hochgekommen und Sorgen, die dann gebündelt dazu geführt hatten, dass ich sehr mutlos wurde und kraftlos wurde. Und ich konnte zwar meinen Alltag, also als Synchronsprecher, gut meistern und kann auch, wenn es nötig ist, solide und kraftvoll da sein. Aber ich habe gemerkt, was kann ich denn jetzt in diesem sich immer mehr zuspitzenden Chaos und in dieser Verwirrung, in der wir uns hier alle gerade befinden und immer noch weiter hinein manövrieren, was kann ich denn da tun oder was könnte ich denn noch sagen, ohne dass es total abgedroschen klingt oder dass es total unecht wirkt, weil ich kann euch ja nur was erzählen und was weitergeben, von dem ich überzeugt bin und wo ich glaube, dass es Nutzen bringt für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich vor Kraft und Zuversicht strotze, aber ich habe wieder Hoffnung. Mein buddhistischer Meister, der seit ein paar Jahren verstorben ist, hat mal diesen Satz gesagt, also der Sakko Ikeda hat mir den Satz gesagt, Hoffnung macht den Menschen unbesiegbar. Ja, das war das Motto eines großen Buddhistentreffens hier in Berlin. Ich glaube, das war 2009 oder 2010. Das war das Motto dieses Treffens, wo Menschen aus ganz Deutschland zusammenkamen, zusammen zu praktizieren, zu feiern, zu studieren. Und das war der Titel, Hoffnung macht die Menschen unbesiegbar oder macht den Menschen unbesiegbar. Und dieser Satz ist mir nie, den habe ich nie vergessen. Aber ich habe auch gemerkt, das Thema Hoffnung, damit hadere ich ganz schön seit Monaten. Ja, und also ich muss da gar nicht ins Detail gehen. Ihr wisst ja selber, was draußen in der Welt los ist. Die politische Situation, die wirtschaftliche Situation, die gesellschaftliche Situation. Also hier in Berlin habe ich das Gefühl, fast von Woche zu Woche wird es heftiger. Die Menschen werden immer nervöser, aggressiver, schlecht gelaunter. Und ja, das hat mich ehrlich gesagt total strugglen lassen. Und ich hatte auch zwischendurch das Gefühl, okay, ich kann nicht mehr. Ich habe mich sehr zurückgezogen, habe viel meditiert, habe also meine buddhistische Meditation gemacht, die Rezitation des Lotus-Sutra, und kam aber wirklich lange Zeit nicht wieder auf einem guten Ast, also zu einem einigermaßen stabilen Lebenszustand. Und weshalb ich mich jetzt doch entschieden habe, hier wieder aktiv zu werden und diesen Podcast weiterzuführen und ihm auch nochmal neue Akzente und vor allen Dingen auch Schwerpunkte zu geben, ist, da möchte ich heute mal ein bisschen ausholen. Das hat damit mit meiner Entwicklung als Buddhist zu tun. Also der eine oder die anderen von euch wissen ja vielleicht, ich habe in diesem Jahr vor 30 Jahren mit dieser Praxis angefangen und genau, ich würde euch gerne mal sozusagen meinen buddhistischen Werdegang erzählen, bis zu dem Punkt, was jetzt ist, denn da gab es ganz schön viele Irrungen und Wirrungen, deswegen heißt diese Folge auch Umwege erweitern die Ortskenntnis, im wahrsten Sinne, es ist so. Also, falls euch das nicht interessiert, dann würde ich euch vorschlagen, vielleicht bei der nächsten Folge wieder einzuschalten, aber heute möchte ich mal mir ein bisschen Zeit nehmen und eine ausführliche Erfahrung mit dieser buddhistischen Praxis erzählen, die über 30 Jahre geht. Also keine Sorge, das wird jetzt hier kein 3-Stunden-Podcast, aber ich möchte mir ganz gerne die Zeit dafür nehmen und auch ein paar Sachen erklären, die ich in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder angedeutet habe, hier in meinen Podcast-Folgen und das klarstellen und richtigstellen. Ja, also ich habe damals angefangen mit 25 Jahren in Celle, im Theater habe ich dort gearbeitet, im Schlosstheater Celle, im wunderschönen Schloss. Ich bin morgens ins Schloss gefahren, um zu proben und abends auf die Bühne zu gehen. Das war ganz cool, aber mir ging es damals so beschissen und ich war hochgradig selbstzerstörerisch drauf, depressiv. Und zwar nicht nur ab und zu mal, sondern durchgehend und habe das aber immer kompensiert über eine Kraft, über ein Wollen, über ein Kämpfen und Starksein und genau. Und das hatte damit zu tun, dass ich das Bedürfnis hatte, anerkannt zu werden, gemocht zu werden, dazu zu gehören, geliebt zu werden, vielleicht auch mal gelobt zu werden. Ja, also das war eigentlich, wenn ich heute zurückschaue, ich werde dieses Jahr 55, mein Antrieb damals, ein guter Schauspieler sein zu wollen. Nicht in erster Linie, um das Publikum zu beglücken und zu erfreuen, sondern eigentlich, um mein damals nicht erkanntes People-Pleaser-Tum zu befriedigen. Ja, das hat mir auch viel ermöglicht, weil da ist viel Kraft geflossen und da ist viel Fokus gewesen. Aber als ich dann diese Praxis kennenlernen durfte durch einen Zufall, Anführungsstriche im Buddhismus gibt es oder im Leben gibt es in meiner Welt gar keine Zufälle, es sei denn, es fällt einem etwas zu auf dem Weg der Seele, was sowieso passieren soll. Ja, würden wir jetzt in die karmischen Gesetze gehen, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ich durfte damals diese Praxis kennenlernen durch eine Kollegin, die zu Gast im Theater war, in einem anderen Stück gespielt hat und die ich ganz kurz kennenlernen durfte, weil wir abends mal mit den Kollegen aus diesem Stück zusammen essen waren nach einer Vorstellung und diese Kollegin übernachtete dann ein paar Wochen später bei mir, weil sie vergessen hatten, ihr ein Zimmer zu reservieren im Hotel. Die kam von außerhalb und dann wurde ich gefragt, ob Katrin bei mir übernachten darf. Und habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Und die hat am nächsten Morgen eben in ihrem Zimmerchen, wo sie bei mir übernachtet hat, in meinem Büro damals, hat sie gechantet und Gongyo gemacht. Und ich habe währenddessen den Tisch gedeckt, den Frühstückstisch. Es war ein Sonntagvormittag. Und ich dachte, was geht denn da ab? Ja, mich total lustig gemacht und meinte, was machst denn du da? Das hört sich an wie eine Waschmaschine und so. Und sie war aber total geil drauf und meinte, ja, ja, das kann schon sein. Das hört sich so ein bisschen so an. Ich praktiziere Buddhismus und das ist das Lotus-Sutra, was ich rezitiere. Und ich natürlich total neugierig gewesen, weil ich kann nur von mir sagen, ich war schon als 11, 12, 13-Jähriger spirituell suchender Mensch. Ich bin in die Kirche gegangen, weil ich dachte, ich möchte verstehen, was da passiert, was Gott ist. Ich wollte wissen, was es mit Jesus auf sich hat. Ich habe auch versucht, als Teenager mal das ein oder andere buddhistische Buch zu lesen, habe aber nichts verstanden davon. Und hatte natürlich ganz große Ohren und Katrin erzählte mir dann die Grundlagen dieser Praxis. Und das hörte sich so spannend an. Ne? Sie sagte, du kannst mit dieser Praxis dein gesamtes Leben verändern. Und zwar alles. Und da habe ich gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann hat sie gesagt, okay, probier es aus. 3 Monate, jeden Tag, morgens und abends. 10 Minuten. Besser noch 20 Minuten chanten und guck mal, was passiert. Und da ist in kurzer Zeit so viel passiert, dass ich für mich ganz klar hatte, nach ein paar Monaten, das mache ich weiter. Ja, also das würde jetzt auch zu weit führen, weil die Folge soll halt auch nicht zu lange werden. Das erzähle ich vielleicht an anderer Stelle mal. Ich war sehr begeistert davon, es war anstrengend, die ersten Wochen und Monate dieser Praxis, weil ich ganz allein war in Celle. Also ich bin ab und zu dann mal Richtung Norden gefahren, wo Katrin gelebt hat und habe dort auch die Möglichkeit gehabt, in Hamburg an einem Studium teilzunehmen und habe dann auch nach ungefähr 3, 4, 5 Monaten wenige Buddhisten kennengelernt, die in Hannover praktiziert haben, also die diesen Buddhismus praktiziert haben. Das war aber nicht mal eine Handvoll. Da waren wir vielleicht 3, 4 Leute dann. Es war aber ganz toll, weil wir alle junge Menschen waren, studiert hatten oder gerade am Studieren waren oder ich gerade mit der Arbeit angefangen haben. Und wir waren so eine eingeschworene Gruppe. Die anderen hatten schon 1, 2, 3 Jahre länger praktiziert als ich, aber eben waren auch noch Newbies, würde man heute sagen, oder Frischlinge. Und es gab aber dort in Hannover niemanden, der schon sehr, sehr lange praktiziert hatte. Wir wurden ganz toll unterstützt von den Buddhisten und Buddhistinnen aus Hamburg und vor allen Dingen von den Bremern, die uns einfach, ja, also, wenn ich so zurückblicke, die genau versucht haben, das umzusetzen, was im Lotus Sutra steht und was auch sozusagen die Gründer dieser Laienorganisation gewollt haben, nämlich die Unterstützung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen da, wo sie gerade stehen, damit sie diese Praxis lernen können und Herausforderungen Stück für Stück angehen können. Und mit viel Liebe, mit viel Mitgefühl, mit viel Nachsicht, mit viel Erklären, mit viel Studieren, mit viel sich kümmern, also auch dieses Dasein und eine Gemeinschaft bilden, das einfach umgesetzt haben, so dass wir wirklich toll unterstützt wurden. Also es gab oft Situationen, weil in Celle fing dann auch ein paar Menschen an zu chanten, weil ich das halt einfach auch denen erzählt habe, meinen Kollegen, Kolleginnen, Freunden dort, Menschen, die in Celle gelebt haben, die ich kennengelernt habe. Und ich konnte selber überhaupt noch nicht genau erklären, um was es da geht. Also die Philosophie, das Lotus Sutra hat 28 Kapitel und die Idee dahinter ist halt einfach so mindblowing und auch tief. Ich habe damals nur wirklich an der Oberfläche verstanden, um was es geht. Aber das ist auch das Gute an dieser Praxis. Man muss am Anfang nichts verstehen, denn Man praktiziert das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung. Also nicht das logische Gesetz von Ursache und Wirkung, sondern das mystische Gesetz von Ursache und Wirkung, indem man Nam-myoho-renge-kyo chantet. Nam-myoho-renge-kyo, also Myoho-renge-kyo ist der Titel des Lotus-Sutra, das heißt übersetzt Lotus-Sutra, und Nam heißt Hingabe. Ich widme mich, ich harmonisiere mich mit der grundlegenden Lebensenergie der Buddha-Natur, die alles und jeden und jede im Universum durchdringt und mit Leben erfüllt. Ja, also es gibt viele Übersetzungen, weil diese Schriftzeichen, also allein Myo und Ho, das ist das Verborgene und das Sichtbare, über diese beiden Schriftzeichen kann man eine Doktorarbeit schreiben. Ne? Also das, die asiatischen Schriftzeichen oder vor allen Dingen die japanischen stehen ja immer in Beziehung zueinander und bedeuten dann entsprechend irgendwas ganz anderes oder haben noch so einen Aspekt. Und das ist sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Also ich habe das geliebt und ich bin den Bremern und Hamburgern und auch den Hannoveranern und Hannoveranerinnen bis heute wahnsinnig dankbar, dass sie mich da so aufgenommen haben und mich wirklich gepampert haben als, ja, als jemand, der wirklich im Höllenzustand war. Und ich hatte auch am Theater total viel Stress. Und zwar hat sich damals schon ein Lebensmuster oder ein bestimmtes karmisches Muster in meinem Leben gezeigt, was mir damals aber überhaupt noch nicht klar war. Ja, ich habe ja öfter schon erzählt, dass ich aus einer Familie komme, in der ich leider die Position des, naja, ich würde es mal positiv bezeichnen oder formulieren, die Position des Systemsprengers hatte. Ja, also ich bin derjenige, der Dinge angesprochen hat, der aus der Reihe gefallen ist, der nicht der Norm entsprochen hat. Und ich habe relativ viel Ausgrenzung erfahren in meiner Familie, Nichtbeachtung, Bestrafung und einfach emotionale Vernachlässigung erlebt, die mir aber damals gar nicht klar war. Als Kind ist einem ja sowas nicht klar, da denkt man, das ist normal. Also habe auch physische Gewalt erlebt durch meinen Stiefvater und auch durch meine Mutter, muss ich sagen, auch wenn sie das leugnet bis heute. Das ist eins der Themen, die ich wirklich, wo ich immer noch für chante, dass ich in unserer Familie da zumindest Klarheit schaffen kann und dass zumindest hingeguckt wird und es nicht weiter verdrängt wird. Aber auch da habe ich losgelassen und konnte jetzt in den letzten Jahren auch wirklich Grenzen setzen, und damit ich nicht immer wieder getriggert werde. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hin. Also eins meiner großen Lebensthemen ist, ich gehöre nicht dazu. Ich darf nicht sein. Ich bin zu anstrengend. Ich habe ganz oft den Satz um die Ohren geworfen bekommen als Kind und als Jugendlicher. Ich bin schwierig, ich bin zu schwierig. Und ja, ich habe das irgendwie überlebt. Im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie ich das durchgehalten habe, weil ich habe so im Alter von 12 bis ich dann endlich zu Hause wegkam nach dem Abitur oder noch vor dem Abitur bin ich ausgezogen in einem großen Streit mit meiner Mutter, wie ich das überhaupt überlebt habe. Also ich habe sehr, sehr oft daran gedacht, mir das Leben zu nehmen als Teenager, als junger Mensch. Hab mich aber nie getraut, weil ich Schiss hatte und weil ich Angst hatte vor den Schmerzen und dass es vielleicht dann nicht klappt und ich dann noch mehr Stress habe zu Hause und dann noch bestraft werde, dass ich so blöd bin, mir das Leben nehmen zu wollen. Aber dieses Thema habe ich in mein Leben mitgenommen, ohne dass ich es wusste. Also ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt von zu Hause raus und ab jetzt kann ich für mich selber sorgen. Ich habe dann Zivildienst gemacht, habe dann in Braunschweig angefangen, Kunst und Geschichte zu studieren. Bin dann nach 2 Jahren habe ich gewechselt nach Mainz, habe meine Schauspielausbildung gemacht und hatte dort zum ersten Mal auch die Möglichkeit sozusagen, mich auszuleben, meine unterdrückten und weggedrückten dunklen Gefühle, also diese ganzen Schatten, die ich, also die ganzen Sachen, die ich nicht handeln konnte als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, zumindest in meinen Rollen, also emotional rauslassen konnte. Das war total gut für mich und das war auch ein Ventil, damit mich diese intensiven, negativen Emotionen und Energien nicht auffressen. Ja, und da in diesem Zeitpunkt gab es auch schon immer wieder diese Situation, dass ich zum Kiffen gegriffen habe. Also interessanterweise habe ich in der Schauspielschule überhaupt erst das erste Mal Kontakt zu Drogen gehabt und keine starken Drogen, aber das Marihuana war für mich sozusagen etwas wie ein Betäubungsmittel, um dass meine tiefen Schattenthemen, also meine karmischen Tendenzen nicht zu stark wurden und die ich damit weggedrückt habe. Es ging jahrelang gut. Ich habe angefangen zu praktizieren, habe dann auch auf lange gar nicht gekifft und so und habe mich auf meinen Beruf konzentriert, habe da immer versucht, Höchstleistungen zu bringen und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen als Schauspieler. Und ja, habe mein Leben gelebt und habe viel praktiziert dort in Hannover, in Hamburg, in Bremen und habe meine Praxis vertieft, meinen Glauben vertieft und eben auch das Verständnis über das Lotus Sutra und überhaupt die gesamte buddhistische Sicht auf die Welt. Das habe ich sehr, sehr gefeiert und sehr geliebt. Ich bin oft, es gibt in Deutschland unser deutsches Kulturzentrum, die nennt sich Villa Sachsen in Bingen am Rhein. Das ist ein ehemaliges Weingut. Das war zwischendurch auch mal ein Krankenhaus während des Krieges und so. Und das hat diese Laienorganisation, die Soka Gakkai International in Deutschland, also es gibt die weltweit. Es wurde in Japan gegründet, Mitte letzten Jahrhunderts. Und 1965 wurde in Japan die Soka Gakkai International gegründet. Und dazu gehört eben auch die Soka Gakkai in Deutschland. Soka Gakkai heißt übersetzt werteschaffende Gesellschaft und ist eine Laienorganisation, die ausschließlich organisiert wird durch Ehrenämter, durch freiwillige Aufgabenübernahme und Verantwortungen, um zu gewährleisten, dass die Praxis und die Philosophie unverfälscht an die Nachkommen weitergegeben wird und dass sich sozusagen auch die Kenntnis dieser Praxis und dieser buddhistischen Richtung, dieses Nichiren-Buddhismus weltweit verbreitet und etabliert. Als ich damals anfing, lebte Daisaku Ikeda noch. Das war der dritte Präsident. Also die drei Präsidenten haben eine ganz besondere Aufgabe. Da würde ich gerne vielleicht in einer anderen Folge mal drauf eingehen. Aber ich fand das immer ganz toll, seine Texte zu lesen, seine Bücher zu lesen, mich inspirieren zu lassen. Manchmal hatten wir die Möglichkeit, eben auch Videos zu sehen von Veranstaltungen in Japan, wo er Reden gehalten hat oder wo er in Austausch mit anderen Praktizierenden gegangen ist. Und das fand ich alles super. Ich habe es geliebt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und irgendwann kam der Moment, nämlich 2003, 2004, wo ich merkte, ich komme in Hannover beruflich nicht weiter. Also buddhistisch hatte ich da, ja, natürlich habe ich mich mit den Leuten auch gerieben und so, ne? Aber das gehört ja auch dazu. Also jeder, der mir sagt, der eine spirituelle Gemeinschaft unterstützt oder da Mitglied ist oder da mitwirkt, jeder oder jede, die sagt, dass es da keine Spannungen gibt, das ist gelogen. Und das gehört auch dazu. Also das gehört auch dazu, dass man sich reibt und dass man eben auch sich an diesen Reibungen besser kennenlernt und auch übt, weiser mit Konflikten umzugehen. Das habe ich dort wirklich vorbildlich gelernt und vor allen Dingen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Gemeinschaft gespürt. Ja, im Theater zum Beispiel gibt es keine Gemeinschaft. Auch mein erstes Engagement, die 4 Jahre im Schlosstheater in Celle. Ich weiß noch, einer der sehr, sehr alten, also nicht sehr alten, aber doch, naja, wie alt mag der gewesen sein? Auch schon Anfang 70, ein Kollege nahm mich zur Seite als Jungspund, ne, mit Anfängerengagement und gab mir wirklich den klugen Rat, lass dich nicht vereinnahmen vom Theater. Ja, Theater ist wie eine Krake. Wenn du nicht aufpasst, verschlingt sie dich, umschlingt dich und erdrückt dich. Ja, und man hat ja immer so ein Bild vom Theater und vom Schauspielerleben. Oh, das ist alles ganz cool, alles ganz entspannt und kreativ und die Leute sind alle ganz toll. Die Realität sieht ganz anders aus. Da sind ganz viele kleine Egos ganz groß unterwegs, die wo auch viele verletzte Seelen sind. Es gibt Kollegen, die verwechseln Ensemble-Proben und so mit Psychotherapie. Es gibt Regisseurinnen, Regisseure, die, ich sag's jetzt mal so, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben oder irgendwelche bekloppten Ideen haben, wie sie jetzt einen Shakespeare noch mehr kaputt machen können. Das war schon nicht einfach. Theater ist ein Haifischbecken, in dem Kraken leben. Ja, also auch da habe ich dieses Gemeinschaftsgefühl nicht gefunden, wonach ich mich aber so sehr gesehnt habe im Theater. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das eben in dieser buddhistischen Gemeinschaft dort in Hannover. Ich bin dann, nachdem ich in Celle aufgehört habe, zu Theater zu spielen, bin ich noch 4 Jahre in Hannover gewesen und war sozusagen noch näher an meinen buddhistischen Weggefährtinnen und Gefährten und habe mit denen dort wirklich tolle Aktivitäten gemacht und sehr auch unkonventionell. Ne? Auch die Bremer und die Hamburger haben manchmal gedacht, was macht ihr denn hier? Ne? Wir haben aber gesagt, ja, wir haben Bock, zusammen irgendwie eine buddhistische Schnitzeljagd durch den Harz zu organisieren und zu veranstalten. Haben wir gemacht. Und dann waren auch Bremer dabei und haben gesagt, das ist ja geil, das machen wir bei uns auch. Oder haben Picknicke veranstaltet oder Kulturveranstaltungen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher waren. Ich habe es geliebt, dort in meiner buddhistischen Gemeinschaft in Hannover und Bremen und bin allen bis heute noch dankbar. Dann habe ich mich entschieden, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Ich wollte als Schauspieler immer vor die Kamera und nicht nur auf der Bühne. Und habe gedacht, okay, hier in Hannover wird einfach nichts produziert. Es gab zwar diesen Hannoveraner Tatort, aber da gab es überhaupt kein Rankommen für mich, weil mich kannte ja auch keine Sau. Und die Caster, irgendwie habe ich da auf mich nicht richtig aufmerksam machen können, so dass da irgendwie mal was funktioniert hätte. Ich habe da sehr, sehr viel für gechantet. Und irgendwann war Matthias mal hier, ich möchte den Nachnamen jetzt nicht nennen, ein sehr, sehr erfahrener Buddhist aus Berlin, ne, einer der Anfänger, der ersten Deutschen, die hier in Deutschland angefangen haben zu praktizieren. Der hatte uns unterstützt mit persönlichen Gesprächen und auch, also man hat immer die Möglichkeit, eben bei erfahrenen Buddhisten oder Buddhistinnen sich auch persönlich zu treffen und buddhistische Fragen zu stellen zu ganz persönlichen Themen, wo man gerade feststeckt. Und das hatte er in Hannover angeboten und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, du lebst doch in Berlin, wie sieht's denn aus? Würdest du mir raten, nach Berlin zu gehen? Und er sagte nur so, das musst du selber wissen, da musst du für chanten, da musst du, musst du dich selber ganz genau angucken, was du möchtest. Diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. So, irgendwann kam dann der Moment, es gab die Möglichkeit, nach Berlin zu ziehen. Ich hatte dort ein Zimmer in einer WG bekommen, auch von einem Mitbuddhisten, den ich in der Villa Sachsen in Bingen kennengelernt hatte bei einem Kurs und habe da das erste Jahr dort mit ihm zusammen in einer WG gelebt und habe dort versucht, Kontakt herzustellen zu der Gruppe dort in Berlin, Neukölln, wo ich da vor Ort eben war. Und das war auch ganz schön, aber es war auch ganz anders, als ich das kennengelernt habe. Und zwar ganz anders. Es war viel anonymer, es war viel, ich will nicht sagen unfreundlich, aber unverbindlicher und auch härter irgendwie, strenger. Also es war nicht wirklich ein Interesse aneinander, wie es jetzt gerade dem oder derjenigen ging. Es gab irgendwie die Möglichkeit, eben dort zu Veranstaltungen zu gehen. Ne? Das ist so aufgebaut, es gibt Gruppentreffen dort, wo du lebst. Da gibt es kleine Gruppen, dann gibt es eben auch größere Treffen wie Studienveranstaltungen oder eben auch noch größere Treffen, wie zum Beispiel ein Neujahrstreffen, wo gemeinsam gechantet wird und praktiziert wird und das neue Jahr begrüßt wird. Das gibt es alles. Und ich habe da versucht, ja, oder ich hatte diese naive Vorstellung, naja, das wird da so ähnlich laufen, wie ich das kennengelernt habe, die ersten 8, 9 Jahre meiner Praxis in Hannover und in Celle und in Norddeutschland. Das war aber nicht so. Dadurch aber, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, dass ich eben diese Tendenz habe, egal was ist, ich passe mich an, ich versuche mitzumachen, damit ich dazugehöre, damit ich dabei sein darf, damit ich einen Wert habe, habe mich da total eingebracht und dann habe ich auch relativ schnell Aufgaben übertragen bekommen. Ne? Ich habe mich da um die jungen Männer gekümmert, im Glauben gekümmert, die dort da in unserem Bezirk praktiziert haben und habe da viel versucht, von dem umzusetzen, wie ich es kennengelernt habe. Und das war auch sehr, sehr schön. Wir haben tolle Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel ein großes Kulturfest, buddhistisches Kulturfest im SO 36 veranstaltet und organisiert, wo über 1000 Gäste waren. Wir haben dort im SO 36 eine buddhistische Zeremonie gemacht mit anschließendem großen Kulturfest. Und wir jungen Leute untereinander haben das total genossen. Aber es hieß dann auch immer so, naja, also O-Ton von einer sehr, sehr lange Praktizierenden in Berlin war, die fand das unmöglich, wie wir da in so einem Dreckloch eine buddhistische Veranstaltung machen konnten. Und ich dachte nur, die Lotusblume wächst im Schlamm. Und das SO 36 ist ein so wichtiger Kulturort für Berlin, beziehungsweise für unseren Bereich dort in Kreuzberg, Neukölln. Also jeder, der mal in Berlin war, das SO 36, da sind Weltkarrieren gestartet, gerade in den 80ern. Und das war alles sehr, sehr frustrierend und sehr ernüchternd auch. Und dann gab es Zeiten, hoppla, jetzt ist hier meine Brille runtergefallen. Ist egal, schneide ich nicht raus. Und dann gab es eine Zeit, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, krankheitsmäßig. Und ich auch eine ganze Zeit in der Charité war, erst auf der Intensivstation. Und dann noch 2 Wochen auf der normalen Station und ich merkte so, wow, bis auf 2 Menschen, die unabhängig von der buddhistischen Gemeinschaft auch meine Freunde sind und eben der besagte Matthias, von dem ich schon erzählte, kam keiner mich besuchen, beziehungsweise erkundigte sich nur mal, wie es mir geht oder so. Und das hat mir sehr, sehr weh getan. Und ich bin dann da raus, glücklicherweise, das ist auch eine Erfahrung für sich, die ich aber ein anderes Mal vielleicht erzählen werde, und merkte so, das hat mir nachhaltig wehgetan. Und da waren noch viele, viele andere Sachen. Es hieß immer so, ich hatte Sachen vorgeschlagen, lass uns doch mal so machen oder lass uns doch mal anders machen, lass uns doch mal aus dieser strengen Form ausbrechen. Ne? Und dann hieß es immer nur, wir machen das ja schon immer so und ich müsse mich halt anpassen oder ne, so. Und das ging dann noch ein paar Jahre gut, dann kamen ein paar persönliche Enttäuschungen dazu und irgendwann merkte ich, ich bin alle. Ich bin alle, mich darin zu bemühen und darum zu kämpfen, in Berlin in meiner buddhistischen Gemeinschaft was zu verändern. Na, und das geht nicht darum, die sind alle ganz bezaubernd, auch hier in Berlin, aber viele haben das hier halt anders kennengelernt, als ich das kennengelernt habe. Und ich bin in meiner Naivität und vielleicht auch in meiner Arroganz davon ausgegangen, ich muss denen doch jetzt zeigen, wie das geil ist und wie das Spaß machen kann. Also das heißt nicht, dass ich hier in Berlin nicht auch tolle Veranstaltungen erlebt habe und vor allen Dingen auch wunderbare Menschen kennengelernt habe. Aber es hatte irgendwie nicht den Vibe und nicht die Liebe und vor allen Dingen nicht die Verbindlichkeit und Verbindung der Mitglieder untereinander, wie ich das kennengelernt habe. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass mich, im Buddhismus nennt man das die 3 Hindernisse und 4 Teufel, die Sanshoshima, dazu gebracht haben, dass ich so im Ärgerzustand war und so frustriert war und so mutlos war, dass ich gesagt habe, ich trete aus dieser Gemeinschaft aus. Weil ich gemerkt habe, ich muss aufpassen. Ich habe meine ganze Energie da rein verschwendet, zu versuchen, was zu verändern und war vielleicht auch zu ungeduldig und auch damals noch viel zu unbewusst, weil diese Situation hat natürlich mein ganz tiefes individuelles Karma wieder getriggert, nämlich dieses, ich gehöre nicht dazu, ich bin Aussätziger, ich darf nichts sagen, sonst werde ich ausgestoßen, was nicht der Fall ist. Also mich hätte keiner rausgeschmissen. Also ich habe mich ja nicht irgendwie blöd benommen oder so, ganz im Gegenteil. Aber ich war schon sehr, sehr wütend teilweise und auch sehr enttäuscht von einigen Menschen dort in dieser Gemeinschaft. Aber Klammer auf, mal jetzt mal Buddha bei die Fische. Jeder und jede von euch, die schon mal in einer spirituellen Gemeinschaft unterwegs ist, es wird immer viel getan und geredet und gesagt, ja, irgendwie die Erleuchtung und man ist irgendwie ist ein guter Mensch und ne, ich praktiziere ja und deswegen bin ich super, aber so ist es leider nicht. Also wir nehmen natürlich unsere karmischen Macken, jeder sein eigenes Päckchen trägt, er oder sie, und es ist eine Illusion zu sagen, dass man das alles nach 10 Jahren oder 20 Jahren irgendwie gedreht hat. Nein, es kommen immer wieder neue Themen hoch und es kommen auch immer wieder alte Themen, kommen immer wieder. Zum Beispiel dieses nicht da sein dürfen, dieses Gefühl, was ganz tief in meinem Nervensystem gespeichert ist, wenn ich ganz in meine Kraft, in meine Größe gehe, in meine Strahlkraft, auch in meine Leidenschaft und in meine Überzeugung, dann werde ich ausgestoßen, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Ne? Und das hat gar nichts mit der Situation dort in meiner buddhistischen Gemeinschaft zu tun gehabt, sondern das ist mein Karma gewesen, habe ich damals aber überhaupt nicht verstanden. Also, ich habe dann irgendwann diesen Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, okay, Tabula rasa. Ich werde nicht aufhören zu praktizieren, aber ich werde aus dieser Organisation austreten, denn so gehe ich vor die Hunde. Und das war hart auf der einen Seite, aber ich habe diese Praxis dann in den Jahren danach, also ich habe dann sozusagen mein Herz aufgemacht und auch meinen Geist aufgemacht. Ich habe nochmal ganz neue Sachen gelernt. Ich habe dann, weil ich immer wieder diese karmischen Rückstoßwellen hatte, habe ich ganz intuitiv nach einem Vortrag auf den Heilpraktikertagen eine schamanische Sitzung gehabt, die in meinem Leben so viel verändert hat, dass ich das unbedingt lernen wollte. Habe dann also über 2 Jahre bei meinem Lehrer und bei meiner Lehrerin Andreas Krüger und Heidi Barz eine schamanische Ausbildung gemacht, habe da parallel meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, habe in der Zeit parallel den Zugang bekommen ins Synchron-Business. Ja, das ist ungefähr jetzt 15 Jahre her. Und habe immer weiter praktiziert, aber hatte eben auch diesen Frust, was diese buddhistische Gemeinschaft betrifft. Ja, und war da auch, habe lange Jahre wirklich diese Enttäuschung mit mir rumgetragen und habe aber auf der anderen Seite diese Praxis nochmal ganz anders kennengelernt. Also man sagt in unserer buddhistischen Praxis, das ist die Praxis für sich, also für das eigene Glück und für das Glück der anderen, also für das Glück der ganzen Menschheit. Also die Praxis für sich und für andere. In meinem Fall, mit meiner karmischen Konstitution, dieses People-Pleasertum und diese unbedingte Not und meine Seelennot, irgendwo dazuzugehören, berechtigt da sein zu dürfen, hat, ich nenne das immer so lapidar jetzt im Rückblick, bei mir dazu geführt, dass ich die letzte Zeit dann als ich noch in der Gemeinschaft aktiv war damals, die Praxis für andere und für ganz andere ausgeübt habe. Also ich habe mich wahnsinnig viel um andere gekümmert, Leute, die angefangen haben zu praktizieren. Ich habe viele Besuche gemacht und war auf Veranstaltungen, Organisationsveranstaltungen und so und bin aber ganz oft sehr, sehr traurig und sehr, sehr einsam nach Hause gefahren und oft geweint. Und wusste einfach nicht, wie ich das in Berlin ändern soll und habe eine wahnsinnige Sehnsucht nach Hannover und Celle und Norddeutschland gehabt. Ja, interessanterweise hat sich aber in der Zeit, in den letzten Jahren, also vor allen Dingen in den letzten Jahren, durch diese vielen Beschäftigungen mit Psychologie, mit Psychiatrie, mit Psychopharmakologie, und diese ganze Beschäftigung mit systemischer Arbeit, also ich bin ja auch Systemaufsteller und kann Familiensysteme und überhaupt auch Berufssysteme und so aufstellen und habe verstanden, wie ich eigentlich ticke, ja, dass ich dieses unbedingte Bedürfnis habe, gemocht zu werden. Und wahrscheinlich wie wir alle auf gewisse Art und Weise, wir wollen halt einfach gerne geliebt werden, ne? Und ich war, was diese Thematik betrifft, ohne einen Vorwurf zu machen, auch meiner Familie und meinen Eltern, die konnten gar nicht anders damals, als ich jung war. Und die sehen das auch mein Vater ist ja schon tot seit 10 Jahren, aber auch meine Mutter sieht das bis heute nicht, was da schiefgelaufen ist oder was da vielleicht irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Aber sie konnte das auch nicht anders und sie kann es leider auch heute noch nicht. Sie streitet alles ab, was damals passiert ist. Und deswegen habe ich ja auch schon öfter hier thematisiert, habe ich den Kontakt zu ihr komplett abgebrochen, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Ich habe das ganz oft versucht. Ich habe 30 Jahre lang für meine Mutter gechantet, für eine gute Beziehung und dass ich mit ihr irgendwie Dinge klären kann. Und hat nur so bedingt funktioniert. Egal, also mir ist in den letzten Jahren aber einfach ganz klar geworden, dass das mein grundlegendes karmisches Thema ist. Ja, also nicht da sein dürfen. Also letztendlich habe ich mir selber, wenn ich nicht was geleistet habe oder für andere da war oder mir einen Arsch aufgerissen habe für andere, habe ich kein Existenzrecht. Oder wenn ich besonders gut und besonders liebevoll bin oder so, dann, wenn ich das nicht bin, habe ich kein Existenzrecht. Und das kulminierte in den letzten 3-4 Jahren so krass, dass ich sowas wie ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff, also ich kann es aber erklären, ich habe so emotionale Flashbacks gehabt. Also es gab Momente und die wurden immer länger und also wirklich zeitlich viel länger, wo ich unfassbar in dunkle Täler abgestürzt bin, wo ich nur noch geweint habe, nur noch geheult habe. Teilweise hatte ich das nicht mehr im Griff. Das wurde immer heftiger. Ich habe im Bus gesessen und mir liefen die Tränen und ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz zerspringt. Und das waren alles sozusagen weggedrückte Emotionen und Schatten und traumatische Erlebnisse. Also ich versuche immer, diesen Begriff Trauma zu vermeiden, aber er lässt sich leider nicht vermeiden, weil ich glaube, wir sind alle auf die eine oder andere Weise krass traumatisiert. Und dieses Wegdrücken und Funktionieren hat dann so mit 50, Anfang 50 bei mir nicht mehr funktioniert, so dass ich da nochmal mir Unterstützung geholt habe, die letzten Jahre auch fachliche Unterstützung und ganz viel gelernt habe über diese Themen Entwicklungstrauma und was das eigentlich bedeutet. Ich kann da übrigens ein Buch sehr empfehlen oder auch die Videos von einer Frau, die ich schon öfter erwähnt habe, Pat Anthony aus Österreich. Pat, also P-E-T, Anthony, die hat ein Buch geschrieben, Entwicklungstrauma, was mir sehr, sehr geholfen hat, zu verstehen, was mit mir, was eigentlich los ist. Ja, und dann konnte ich natürlich, ich habe ja nie aufgehört zu praktizieren, habe ich ganz viel gechantet und habe mir das angeguckt und habe sozusagen mein eigenes Karma, das wirklich tiefsitzendste Karma und den Schmerz nach oben geholt und Stück für Stück angeschaut und prozessiere damit. Ne? Also ich würde auch noch nicht sagen, dass ich hundertprozentig da durch bin oder dass das Karma 100% geändert ist, aber ich würde sagen, zu 80%, 85%, 90% bin ich da jetzt auf einem guten Weg und ich merke auch, wie meine Kraft wiederkommt und vor allen Dingen auch, wie meine Hoffnung wiederkommt. Ja. Und interessanterweise hatte ich auch in den Jahren, wo ich nicht Mitglied war, immer wieder Menschen, die wissen wollten, wie diese Praxis funktioniert. Und die das anfangen wollten und zu dieser Praxis gehört auch so eine Schriftrolle, wo die nennt sich Gohonzon, das Objekt der Verehrung, also das da ist sozusagen die Buddha-Natur in ihrer Essenz drauf aufgeschrieben und aufgezeichnet und man sitzt davor, also man sitzt in unserer Praxis nicht vor einem Buddha, vor einer Buddha-Statue, sondern vor einer Schriftrolle mit ganz vielen Schriftzeichen, wo das Leben in seiner Gesamtheit mit der Quelle der Buddha-Natur in der Mitte aufgezeichnet ist und aufgeschrieben ist. Und wenn man davor praktiziert, aktiviert man die Schwingung seiner eigenen Buddha-Natur und auch der Buddha-Natur, die das gesamte Universum durchdringt. Um das mal in Kürze kurz zu erklären. Auch da gehe ich gerne in einer der nächsten Folgen drauf ein. Also falls ihr Fragen habt, schickt mir gerne eine Nachricht bei Instagram oder über WhatsApp oder eine E-Mail. Findet ihr alles auf meiner Homepage. Wenn euch da was interessiert, ich habe total Lust, über diese Praxis noch viel intensiver auch zu sprechen und auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Ich möchte eine neue Rubrik hier auch in meinem Podcast etablieren, die heißt Was glaubst denn du? Weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns über den Glauben austauschen und zwar nicht nur über den buddhistischen Glauben. Ich finde es genauso spannend, mich mit Christen zu unterhalten. Ich finde es genauso spannend, mich über die vedischen Wissenschaften zu unterhalten, also der Grundlage des Hinduismus. Ich habe total Lust, mehr über den Islam zu lernen und mit Menschen zu sprechen, die da einen Alltagsglauben oder ihren Glauben leben. Auch wenn ihr da Ideen habt oder selber Lust habt, mit mir darüber über euren Glauben zu sprechen, meldet euch gerne bei mir. Ich habe total Lust, interreligiösen Dialog zu machen. Das ist auch das, was Präsident Ikeda immer gemacht hat, sein ganzes Leben lang. Interreligiöse Gespräche und Dialoge zu führen. Weil in meiner Sichtweise ist es mittlerweile so, es gibt verschiedene Wege, verschiedene Werkzeuge, um das wahre Wesen unseres Seins zu entdecken und zu kultivieren und hervorzubringen. Und ich habe mir sehr, sehr viel angeguckt, ich habe auch sehr viel ausprobiert und habe auch, gebe ich ganz ehrlich zu, trotzdem ich überzeugter Buddhist bin, der das Lotus Sutra praktiziert, habe ich auch eine ganz tiefe Verbindung zum Beispiel zu Jesus oder zu Krishna oder ich finde zum Beispiel auch durch meine schamanische Arbeit habe ich damals auch ganz intensive Verbindung zu Ganesha, zu dem Elefantengott im Hinduismus hergestellt und das widerspricht sich aber in meiner Welt nicht, weil mit denen, die chanten mit mir einfach zusammen auch das Lotus Sutra und feiern ihre Buddha-Natur. Also in den buddhistischen Schriften steht auch immer wieder, ne, die buddhistischen Götter beschützen den Ausübenden des Lotus Sutra. Das finde ich alles sehr, sehr spannend. Also ich freue mich sehr darüber, das in Zukunft zu machen. Aber ich möchte kurz meine Erfahrung abschließen oder meine spirituelle Entwicklung zu Ende erzählen, weil es war nämlich so, ich hatte so 2-3 Menschen, die durch mich angefangen hatten zu praktizieren, diese Ausübung kennenzulernen, das Chanten von Nam-myoho Renge-kyo, aber ich konnte denen nicht diese Schriftrolle zur Verfügung stellen. Also ich war in meiner Not zwischendurch auch so weit, dass ich irgendwann mal meinen Gehonson abfotografiert habe und jemandem sozusagen davon eine Kopie zur Verfügung gestellt habe. Aber ich wusste, das ist nicht das Richtige. Und das war auch eigentlich, das war auch wirklich blöd und dumm, weil diese, allein diese, der Empfang dieser Schriftrolle ist ein Ritual, der in einer Gemeinschaft passiert und was auch Sinn macht, ne, weil es gibt immer drei Aspekte, ne, der Glaubensausübung, ne, das ist einmal die eigene Praxis, dann ist es die spirituelle Gemeinschaft und eben die Philosophie und das Studium der Philosophie und sozusagen immer diesen suchenden Geist zu haben, noch tiefer verstehen zu wollen, und zwar nicht vom Verstand her, sondern vom Herzen her, durch Erfahrungen zu verstehen, wie großartig diese spirituelle Ausübung eigentlich ist. Genau. Und irgendwann merkte ich, boah, ich kann die ja jetzt nicht einfach da zur SGI schicken, weil ich ja da selber total im Zwiespalt und im Clinch bin. Und hatte auch völlig arrogant im Nachhinein irgendwie die Sorge, ja, dann erzählen die denen irgendeinen Quatsch oder irgendwas, was missverständlich ist und dann hören die wieder auf zu praktizieren. Also ich bin auch sehr, sehr von, sehr beschenkt mit spiritueller Arroganz. Das gebe ich offen und ehrlich zu und da stehe ich aber auch zu. Ich bin halt einfach ein Mensch. Ich bin nicht der Obergeschrubbte vom Ural bis zum Pazifik. Also ich habe nicht die Buddha-Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der auch Fehler hat, der auch Schatten hat. Aber was ich aus tiefster Überzeugung sagen kann, ich versuche jeden Tag, mich zu entwickeln. Und in unserer buddhistischen Praxis heißt es, die menschliche Revolution zu machen. Ja, also mich stetig herauszufordern, ein besserer und glücklicherer Mensch zu werden, der von Nutzen ist für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft und für meine Mitmenschen. Ein verlässlicher Mitmensch zu sein. Genau. Wenn man in die Psychologie geht, also Carl Gustav Jung würde das als Individuationsprozess bezeichnen, diese menschliche Revolution, wo man sozusagen Stück für Stück die eigenen Schatten anguckt und durchlebt und dann sozusagen ins Licht holt, ne? Denn ich habe so einen tollen Satz gelesen, willst du gut sein oder willst du ganz sein? Und ich habe mich entschieden, ich will nicht gut sein, ich will ganz sein, weil zu mir gehören auch Aspekte wie Ungeduld. Ich bin immer noch genauso ungeduldig wie damals. Mir kann alles nicht schnell genug gehen, vor allen Dingen in dieser Situation, in der wir uns hier befinden, in dieser Welt, in der wir uns befinden, in diesem Chaos, in dem wir uns befinden, wo wir Menschen immer mehr vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Wir sind alle Titanen, wir sind alle spirituelle, göttliche Titanen, die alles Mögliche vollbringen können, was wir uns nur vorstellen können. Wir wissen das bloß nicht mehr, weil es uns keiner mehr beibringt und weil wir das Werkzeug oder die Werkzeuge dafür nicht haben. Genau. Und letztendlich sind diejenigen, die die durch mich damals in den letzten Jahren angefangen haben und dann eben irgendwann gesagt haben, boah, ich würde vielleicht doch gerne den Gehonson empfangen, haben mich dazu geführt, letztes Jahr mich Stück für Stück wieder der SGI anzunähern, der SGID hier in Deutschland und Stück für Stück wieder meine Versammlung auszuprobieren und hinzugehen. Und ich muss sagen, die Berliner hier, zumindest die, mit denen ich zu tun habe, die waren ganz bezaubernd. Also diese waren, zumindest hat mir es keiner gezeigt, dass jemand nachtragend war oder sauer auf mich, ganz im Gegenteil, es gab ganz viel Freude, hey, du bist wieder da und wie toll, dich habe ich ja lange nicht gesehen, lass mal treffen, lass mal zusammen praktizieren und so. Und es hat mich auch niemand gedrängt, irgendwie jetzt wieder irgendwie da Mitglied zu werden oder so. Aber als jetzt Anfang des Jahres einer meiner Freunde dann sagte, boah, ich möchte den Gehorsam kriegen, ich möchte gerne Mitglied dort werden, habe ich gesagt, okay, dann trete ich auch wieder ein. Weil, und das ist das Entscheidende, weshalb ich das jetzt hier alles erzählt habe, das ist eine Langzeiterfahrung. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich dieses Austreten aus dieser buddhistischen Gemeinschaft, das war zwar hart und es fühlte sich auch oft an wie ein Scheitern, aber ich glaube, ich habe dadurch wirklich bin in die Tiefe dieser Praxis gegangen und hab sie zu meiner Praxis gemacht und habe jetzt nach diesen 30 Jahren ein Werkzeug an der Hand, ein spirituelles Werkzeug, wo ich weiß, okay, damit kann ich alles verändern. Ich bin jetzt seit 2 Monaten wieder Mitglied, hat mich sehr berührt, wieder in der Gemeinschaft zu sein und mich in diesen großen Fluss in meiner Gemeinschaft oder in der SGI nennt man das der Fluss von Kosen Rufu. Kosen Rufu heißt die Verwirklichung des Weltfriedens auf der Grundlage des mystischen Gesetzes von Ursache und Wirkung, also auf dem Lotus Sutra. Diesem Fluss von Kosen Rufu wieder mitschwimmen zu dürfen und nicht am Rand, am Ufer zu stehen oder sogar noch entgegen der Strömung zu schwimmen. Und es ist nicht so, dass die Schwierigkeiten weniger werden. Ich sehe viele Sachen, wo ich denke, boah, da hat sich jetzt aber auch nicht wirklich was verändert. Oder in manchen Bereichen denke ich so, na, hat sich eher sogar noch verschlechtert oder ist irgendwie eingeschlafen. Aber ich habe wieder Hoffnung. Ich habe wieder Hoffnung und bin total voller Freude, da wieder mitzumachen. Aber eben nicht mehr mit diesem Druck oder mit diesem mit dieser Ungeduld, was von jetzt auf sofort ändern zu müssen. Ich habe mittlerweile gelernt, okay, ich setze Ursachen und die haben eine Wirkung. Irgendwann werden die Wirkungen sichtbar. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es geschafft habe, diese 3 Hindernisse und 4 Teufel, von denen ich vorhin gesprochen habe, Ärger, Habgier, Dummheit, um nur einige zu nennen, das sind die 3 Gifte, Ärger, Habgier und Torheit und Dummheit, dass ich denen nicht erlegen bin und aufgehört habe zu praktizieren und bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das in der nächsten Zeit weitergeht. Was ich jetzt gemacht habe, und das war jetzt auch der Impuls, wo ich gesagt habe, okay, ich werde den Podcast wieder aufleben lassen. Ich habe nämlich an diesem Wochenende an einem Kurs teilgenommen von meinen Weggefährtinnen im Glauben. Ich bin in Niedersachsen gewesen, in Wolfenbüttel. Dort hat meine alte Hood sozusagen, ich nenne das jetzt mal ein bisschen scherzhaft so, einen buddhistischen Sommerkurs gemacht am Wochenende. Und das war überwältigend. Ich kam dort am Freitag an und es war wahnsinnig herzlich und ich habe so viele vertraute Gesichter und gesehen und vertraute Herzen gespürt und es sind neue Menschen aufgestanden und das ist einfach, das war einfach so beglückend zu sehen und das hat mich so ermutigt. Kurz hatte ich so diesen Gedanken, ach, ich gehe nach Hannover zurück, aber das ist Quatsch. Meine Aufgabe ist hier, mein Leben ist hier. Ich lebe hier mit meinem Mann und unserem Kater. Mein Traumjob ist hier. Mal sehen, wie lange das noch geht mit dem Synchron. Aber ich bin hier und werde hier mich einsetzen, so gut ich kann. Und zwar Suche und mit ganz viel Nachsicht, vor allen Dingen auch mir gegenüber. Genau, das wollte ich euch gerne einfach mal erzählen, weil ich habe ja auch hier in dem einen oder anderen Podcast-Beitrag auch immer mal wieder über die SGI erzählt und habe das aber eigentlich nie thematisiert. Also meine letzten 30 Jahre buddhistische Praxis und mein Umweg, den ich gemacht habe, und deswegen heißt diese Folge auch Umwege erweitern die Ortskenntnis, weil ich möchte diese letzten 12, 13, 14 Jahre alleine praktizieren, nicht vermissen. Ich habe so viel über mich gelernt. Ich habe mein Leben sozusagen in eine Spur gebracht, wo ich heute sagen kann, okay, Respekt. Also ich habe mit Anfang 20, wenn ich da heute zurückgucke, bevor ich praktiziert habe, ich wäre sicherlich keine 30 Jahre alt geworden. Ich glaube, ich hätte mich zerstört. Ich war so zerstört und hatte so gar kein Selbstwertgefühl und auch gar keine Selbstliebe. Und das habe ich jetzt Stück für Stück immer mehr. Und ich kann mittlerweile gut Grenzen setzen. Ich kann geduldig sein. Ich kann also geduldiger sein. Ich kann nachsichtiger sein, vor allen Dingen auch mit mir und auch mit meinen Mitmenschen. Ja, also, ihr Lieben, ich bin fest entschlossen, diesen Podcast jetzt wieder mit Leben einzuhauchen. Er wird sicherlich hoppla, da gab es hier eine kurze Störung. Ich und Computer. Aber ich habe es gerettet. Es wird sicherlich fokussierter sein, weil ich bin der Überzeugung, jetzt noch mehr. Wir kommen in eine Zeit, die fast wöchentlich immer anstrengender wird und schwieriger wird und chaotischer wird. Ich glaube noch lange nicht, dass wir an der Spitze des Eisbergs sind, des Chaos. Also es kann wirklich uns, das sagt zum Beispiel auch Veit Lindau immer, uns wirklich um die Ohren hauen, was wir hier miteinander machen. Und das kann auch sehr, sehr Angst machen. Und ich möchte ganz gerne einen Teil dazu beitragen, dass wir uns unserer Kraft und unserer Mächtigkeit bewusst werden. Und zwar auf eine gesunde und gute Art und Weise. Und nach all den Jahren und nach sehr viel Angucken anderer spiritueller Praktiken und auch wirklich sehr absurder Praktiken und auch spannender Praktiken und hilfreicher Praktiken, komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass die Praxis des Lotus Sutra alles abdeckt und mit einschließt. Ich kann auch mit Jesus Christus zusammen Daimoku chanten, also Nam-myoho Renge-kyo chanten, ohne dass es da für mich irgendwelche Scheren im Kopf gibt. Und ich möchte dafür sorgen, dass wir uns wieder an unsere wahre Identität erinnern, dass wir spirituelle Titanen sind, die alle die Buddha-Natur in sich haben, und möchte dafür einen Beitrag leisten in diesem Internet, was voll ist von auch absurden Sachen, ein Gewicht mit reingeben, um diese Praxis dir und euch ans Herz zu legen und auch die Faszination und die Tiefe und die Brillanz des Lotus Sutra euch zu erklären und warum es total Sinn macht, das mal auszuprobieren. Also ihr Lieben, ich habe jetzt hier tatsächlich über eine Stunde gequatscht und meine Erfahrung erzählt. Das war mir aber auch wichtig an dieser Stelle, jetzt mit diesem Neustart, damit ihr wisst, wo ich stehe und von wo aus ich jetzt losgehe. Von jetzt an heißt es im Buddhismus Hon In Myo, von jetzt an. Es gibt immer, jetzt geht es neu los, jetzt fange ich an, jetzt fange ich neu an. Schon wie Muhammad Ali sagte, the time is now, the time is now. Und ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, vor allen Dingen auch, wenn ihr neugierig seid auf die buddhistische Praxis oder wenn ihr Sachen nicht verstanden habt, die ich jetzt versucht habe, euch hier zu erklären, meldet euch sehr gerne jederzeit. Ich freue mich über jedes Feedback, jede Frage, und ich bin auch am Überlegen, dass man mal so eine Frage-Antwort-Session macht. Und ich habe eine neue Rubrik, hatte ich am Anfang des Podcasts ja schon gesagt, dass die heißt, was glaubst denn du? Wo ich mit Menschen über ihren Glauben oder über unseren Glauben spreche. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche dir und euch alles Gute. Und da, wo ihr jetzt seid, einen ruhigen Geist und eine zarte Seele und vor allen Dingen Hoffnung und Mut in diesen Zeiten. Bis ganz bald wieder, hier in diesem Universum. Alles Liebe zu euch, euer Sven. Ciao, ciao.